Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, ich grüße Sie herzlich zu einer Feiertagssendung, die auf die kommende Woche voraus und zugleich auch aufs vergangene Jahr zurückschauen wird. Denn in 8 Tagen findet in Klagenfurt wieder das Bachmann-Wettlesen statt, bei dem am Sonntag zahlreiche Preise vergeben werden, darunter auch der Deutschlandfunkpreis. Eine schöne Auszeichnung, die im vergangenen Jahr Dana Vohwinkel gewonnen hat. Sie ist nun Mittelpunkt des heutigen Büchermarktes und wird im Verlauf der Sendung eine Geschichte lesen, die sie exklusiv für den Deutschlandfunk geschrieben hat. Dana Vohwinkel, 1996 in Berlin geboren, hat Linguistik und Literaturwissenschaften studiert in Berlin, Toulouse und Cambridge. Laut ihrer Homepage mag sie Sachen mit Schokominzgeschmack, Tel Aviv und das Berliner Prinzenbad, das 2007 durch den gleichnamigen Film deutschlandweit bekannt geworden ist. Außerdem arbeitet sie aktuell an ihrem ersten Roman, der bei Suhrkamp erscheinen wird. Ich bin verbunden mit Dana Vohwinkel, die im Deutschlandfunk Kulturfunkhaus in Berlin anwesend ist. Ich grüße Sie.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Frau Vohwinkel, mit Ihrer Geschichte Gewässer im Ziplock haben Sie im vergangenen Jahr den Deutschlandfunkpreis im österreichischen Klagenfurt gewonnen. Im Mittelpunkt dieser Geschichte stand die 15-jährige Margarita, kontinentübergreifend zwischen Tradition und Selbstbehauptung stehend. Mal hier, mal da, permanent sind die Koffer gepackt. Und nun kommt gleich eine neue Geschichte von Ihnen, die man auch als Gegenstück lesen kann, angefangen beim Titel. Was werden wir gleich hören? Also wovon erzählt Ihre Geschichte, die Sie unter dem Titel Heimweh gestellt haben?
Ja, also sie erzählt vom Heimweh. Ich weiß gar nicht, ob ich das so gegensätzlich lesen würde oder gegensätzlich geschrieben habe, weil ich glaube, dass sich das gar nicht widerspricht, ständig unterwegs zu sein und auf gepackten Koffern zu sitzen, quasi, obwohl ich diesen gepackte Koffer-Topos auch immer so ein bisschen schwierig finde, weil das natürlich auch das Erste ist, was man dann zur eigenen Person immer gefragt wird. Ich würde sagen, es sind gar nicht die gepackten Koffer, sondern das eigentlich dieses Hin- und Hergeworfenwerden von den Ursprüngen, von den unterschiedlichen Wurzeln. Ich glaube, dass auch Margarita ganz doll Heimweh hat. Die ist einfach noch sehr jung, diese Protagonistin, und hat noch gar keinen Heimatbegriff oder eine Vorstellung davon, was ein Zuhause überhaupt ist oder sein soll, und kann sich deswegen auch eigentlich gar nicht so recht wehren gegen dieses Reisen, oder der wird das gar nicht so freigestellt. Und ich glaube, darin ähnelt sich das auch in meinen eigenen jetzt persönlichen Betrachtungen in diesem Text, den ich später lesen werde, über das Heimweh. Nämlich, vielleicht kommt es auch erst, wenn man diesen Luxus auch genießen darf, so wahnsinnig viel weg zu sein und unterwegs zu sein, den ja viele Leute nicht haben.
Für all jene, die möglicherweise die Geschichte nicht kennen, die Sie letztes Jahr gelesen haben, es gibt ja auch noch kein Buch, das kommt erst noch bei Suhrkamp, das habe ich vorhin erwähnt. Über welche Herkunft reden wir denn, nach der Sie immer wieder gefragt werden?
Nach der jüdischen und nach der kontinentübergreifenden jüdischen. Also das ist natürlich eine kulturelle Herkunft. Bei Margarita ist es aber auch die Frage danach, also die hat Eltern, der Vater ist Israeli und die Mutter ist Amerikanerin und sie wächst auf in Deutschland. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viel auch quasi sich das abwechselt, die Frage nach dem Jüdischsein und der Jewishness in einem und dem Jüdischsein in ganz vielen verschiedenen kulturellen Kontexten. Also im Amerikanischen, den ich als massiv anders erlebe als zum Deutschen.
Was ja daran liegt, dass Sie einen amerikanischen Vater haben.
Ja, genau. Mein Vater ist Amerikaner. Also, und ich habe auch selber meine Sommer immer in den USA verbracht und mit meinen sehr, sehr jüdischen und sehr, sehr amerikanischen Großeltern dort.
Und Sie haben verschiedene Sachen studiert, unter anderem Literaturwissenschaften. Gleichzeitig schreiben Sie auch literarisch. Sie kennen also mindestens 2 Möglichkeiten, auf die Welt zu blicken, sowohl künstlerisch als auch wissenschaftlich analytisch. Was können Sie denn mit Ihrer eigenen Literatur erfahren, was die Wissenschaft Ihnen nicht enträtseln kann?
Ich finde das ganz spannend, weil ich viel mehr nach den Literaturwissenschaften gefragt werde und auch viel mehr irgendwie so darüber schon gesprochen habe. Aber eigentlich glaube ich, dass die Literaturwissenschaft mich eher am Schreiben hindert. Also das Wissen über diese Literatur, die man versucht zu produzieren, auch das Wissen, also das fachliche Wissen. Aber ich habe vor allem Linguistik studiert im Kernfach und das ist eine ganz wunderbare Hilfe. Und da greife ich ganz viel drauf zurück, weil man über Sprache lernt. Und zwar, wie sie funktioniert und wie sie sich ausdehnen lässt quasi und was man mit ihr machen darf und was einem in diesem Fall jetzt die deutsche Grammatik erlaubt. Und die erlaubt einem wahnsinnig viel. Und ich finde, dafür dieses Studium Eigentlich versuche ich immer zu vergessen, dass ich Literaturwissenschaft studiert habe, weil ich auch einfach wahnsinnig gern lese und es einem im Schreiben wie im Lesen gleichermaßen hemmen kann, glaube ich. Und das Lesen, um unterhalten zu werden, das geht viel besser, wenn man versucht zu vergessen, was man über die Literatur an sich weiß.
Das kann man auch, man vergisst es selbst. Wir hier LiteraturredakteurInnen beim Deutschlandfunk haben ja auch meistens Literaturwissenschaften studiert und vergessen es manchmal, was ja auch sehr, sehr gut ist. Im vergangenen Jahr bekamen Sie den Deutschlandfunkpreis verliehen, was einerseits mit Preisgeld verbunden ist, andererseits auch mit zahlreichen weiteren schönen Dingen, vor allem mit Aufmerksamkeit. Wie war denn dieses Jahr 1 nach dem Preis? Worauf also kann sich der oder die Preisträger in der kommenden Woche in Klagenfurt bei diesem Bachmann-Wettlesen freuen?
Ich finde es lustig, dass Sie sagen, schöne Dinge, zum Beispiel Aufmerksamkeit, weil ich glaube, das ist Betrachtungssache. Also es ist natürlich ganz toll, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Man sollte sich da auf überhaupt keinen Fall drüber beschweren. Also es hat mir ein halbes Jahr voller Aufmerksamkeit beschert und auch voll Trubel und Aufregung und Hektik zum Teil und natürlich auch eine sehr erfolgreiche Suche nach einem Verlag und also vorher auch nach einer Agentur, also quasi erst diese wunderbaren Agentinnen zu finden, also Elisabeth Ruge und Mimi Wulz und dann halt bei Surkamp zu landen und eine Lektorin zu haben, das ist natürlich ein unglaublicher Luxus, so früh in der Arbeit an einem Text. Und was es mir aber auch beschert hat, ist, keine Aufmerksamkeit zu brauchen und in Ruhe schreiben zu können. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, darüber zu sprechen, dass einem so ein Preis auch finanzielle Freiheit schenkt. Und ich kann tatsächlich zum Teil einfach nur schreiben.
Sie sind dafür in einer Bibliothek, nicht wahr?
Ja, ich gehe mal in die Stabi, in die Staatsbibliothek am Potsdamer Platz. Ja, genau. Und dieses nur schreiben können ist, finde ich, eigentlich das Allerschönste an diesem Preis. Und natürlich auch irgendwie so die Kontakte zum Deutschlandfunk, die Kontakte, die man knüpft.
Das freut uns sehr. Die Geschichte, die Sie gleich lesen werden, eröffnet mit einer Panikattacke. Und nicht erst seit Benjamin von Stuckrad-Barres Panikherz ist diese psychische Ausnahmeerscheinung ein häufig auftauchendes Motiv in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Wieso, glauben Sie, ist die Panik ein Phänomen unserer Zeit?
Ich finde das ganz interessant, weil ich weiß nicht, ob die Panik ein Phänomen unserer Zeit ist oder die Sprache für die Panik, weil ich glaube, Angst hatten Menschen schon immer und auch Angstzustände, das wurde dann vielleicht auch irgendwie ganz lange ganz anders beschrieben und ich glaube, dass die Sprache und die Offenheit über die Panik, dass das was unserer Zeit ist, also dieses sich nicht mehr dafür schämen, ein ängstlicher Mensch zu sein oder ein neurotischer Mensch oder ja, Panikattacken zu haben. Ja, ich glaube, es ist immer eine Wechselwirkung, ne? Und dann gibt es die Sprache dafür und dann ist es sehr viel einfacher, sich damit auch zu diagnostizieren. Ja, ich glaube, es ist auch tatsächlich ein Phänomen unserer Zeit, das natürlich, also das wissen wir auch, wir leben in einer Gesellschaft, die immer schneller wird, in einer kapitalistischen Gesellschaft, die auch immer mehr fordert und die Mitglieder dieser Gesellschaft vielleicht auch immer mehr unter Druck setzt. Und also ich persönlich zum Beispiel komme mit dieser Art von Druck nicht gut klar und erlaube mir dann aber quasi auch die Panik. Also es ist auch was Hedonistisches, glaube ich, auf eine Art.
Schön. So kommen wir von der Panik direkt zur Literatur, die auch ihre eigenen Möglichkeiten hat, so etwas zu beschreiben. Wir kommen zu Ihrer Geschichte Heimweh, die Sie exklusiv für den Deutschlandfunk geschrieben haben. Das Mikrofon Dana Vohwinkel gehört nun Ihnen. Bitte sehr.
Heimweh. Ich scrolle durch die Ausschreibungen auf literaturport.de, aber da ist nichts für mich dabei. Für alles müsste man nämlich irgendwo wohnen gehen und dann würde man Geld dafür kriegen, dass man da wohnt, weil man nicht zu Hause wohnt, wo einem keiner Geld dafür gibt, dass man wohnt, obwohl man ja auch irgendwo ist und da wohnen muss. Das geht alles nicht, denke ich. Ich kann nicht in einem kleinen Zimmer in einem Landschloss mit anderen Intellektuellen abhängen, die alle die ganze Zeit sagen, was für ein Privileg das ist. Ich kriege schon Heimweh, wenn ich nur an das Landgut denke, in das ich verschwitzt einen Koffer schieben muss, den ich heulend gepackt habe. Das gleiche Gefühl im Bauch wie früher vor Klassenfahrten. Ich sitze auf der Ausziehcouch in der Wohnung meiner Chicagoer Großmutter. Ein Satz, der mich unsympathisch genug klingen lässt. Oh, wenn Sie wüssten, die Wohnung liegt im 38. Stock. Pool auf dem Dach, Seeblick, Hochhausblick, Gucci und Prada-Blick. Oh, wenn Sie wüssten, wie ich heule, wie unsympathisch ich Ihnen dann wäre, wie ich heule, weil ich hier sitze, nicht einmal sitzen muss, ich sitze hier freiwillig, der vierte Versuch während einer Pandemie, den nicht mehr neuen Partner, der sehr alten Großmutter vorzustellen, ihm mein wunderschönes Chicago vorzustellen, schau, das Riesenrad auf dem Navy Pier, guck, der Mies, sie, hier läuft sie, meine Margarita, meine erste Protagonistin. Manchmal frage ich mich, ob sie meine einzige bleiben wird. So gerne mag ich sie. Guck, die Großmutter. Ich sitze da und kriege keine Luft, weil ich mich so in Rage geheult habe, ersticke an der geilen Aussicht und Ruben sagt, hör auf, weil ich mir die Fingernägel in die weiche Haut in der Kuhle meines Ellenbogens haue, bis es fast blutet, nur fast. Was ist so furchtbar, Dana, sagt Ruben. Was ist so schrecklich? Es klingt wie das Beschissenste, was man sagen kann, wenn jemand eine Panikattacke hat. Aber Ruben weiß, es ist keine Panikattacke. Das ist Heimweh. Zwischen den Schluchzern schluchze ich nämlich auch. Und zwar, ich will zu Uri Geller. Obwohl ich 3 Tage zuvor noch zu Uri Geller gesagt habe, dass ich mich freue, mal ein paar Wochen nicht jedes Wasserglas sofort in die Spülmaschine zu räumen, damit er es nicht umschmeißt mit seinen süßen Pfoten und dann seine süße, raue Zunge in die Pfütze hält. Ich will wahrscheinlich gar nicht zu Uri Geller, nur dahin, wo er immer ist, weil er nicht raus darf, im Gegensatz zu mir. Wer hat das eigentlich entschieden? Ich will zu meinem Bett, zu seinen frischen Persillaken, in denen nun meine Freundin Emma schläft. Ich bin sehr neidisch auf Emma. Sie darf in meinem Bett schlafen, während ich durch Amerika laufen muss. Nichts ist schlimm oder furchtbar. Es ist alles gut. Da sitzt ein Mensch, der mich liebt, der mich kennt, in einer warmen Wohnung, die ich kenne, in der meine selbstgemalten Bilder an der Wand hängen, die nach allem riecht, was gut ist. Nach frischer Wäsche und Apfelkuchen, nach Duschgel und Büchern. Ich will nach Hause, wo die Badewanne nicht richtig abläuft, wo es durch die Fenster zieht, wo ich mal den Kühlschrank putzen sollte. Ich will schon immer nach Hause. Ich wollte schon nach Hause, wenn ich es zu Hause gehasst habe. Ich wollte in ein Zuhause zurück, in dem ein verbitterter Stiefvater saß, der sich über mich lustig machte, sobald ich es betrat. Der am Telefon spottete, wenn ich von der Klassenfahrt anrief, bis meine Mutter den Hörer verlangte. Es gab auch ein anderes Zuhause, das meines Vaters, in das sehnte ich mich, wenn ich bei meiner Mutter war, montags, mittwochs, samstags, sonntags, in das meiner Mutter jedoch sehnte ich mich dienstags, donnerstags und freitags, sehnte mich nach ihren kühlen Händen, in ihren kühlen Händen, nach den kratzigen Umarmungen meines Vaters, nach dem Klackern seiner Tastatur, während ich auf dem Sofa einschlief, weil ich im eigenen Bett nicht schlafen konnte. Das Heimweh kommt, seit ich denken kann, wenn es dunkel wird. Es wurde in die Arme meiner Oma Brigitte geweint, in ein Haus voll weicher, vertrauter Teppichböden, in ein Haus voll Aufmerksamkeit und Ordnung. Wie oft ich meiner armen Oma das Versprechen abnahm, sich am nächsten Morgen mit mir in den ICE zu setzen, bis wir im Bahnhof Zoo einfuhren. Nie musste sie das Versprechen am nächsten Morgen einlösen. Als ich die ersten Klassenfahrten, die ersten Übernachtungs-Geburtstagspartys antreten musste, war mir das Heimweh bereits so vertraut, dass ein neuer Player das elende Game betrat. Die Angst vor dem Heimweh. Das Bauchweh vor dem gepackten Koffer, die quälende letzte Nacht im eigenen Bett, als wäre es für immer die letzte, als wüsste ich nicht, was Zeit ist, dass sie verlässlich vergeht. Das Betteln am Telefon, von einem Bauernhof in Brandenburg nach Berlin entsandt, bitte holt mich, entwürdigend sogar den eigenen Eltern gegenüber, die sagen, nein, es geht nicht. Wie denn? Wir haben kein Auto, es ist mitten in der Nacht. Die nur noch 2 Nächte sagen, die sagen, Sweetheart, what exactly can be this terrible? Die Panik vor dem ersten Schüleraustausch in der 6. Klasse. Fancy Schüleraustausch nach Grasse in Südfrankreich im Frühjahr. Ich erinnere mich an meine Eltern im Wohnzimmer meines Vaters an einem hellen Maiabend. Ich habe Bauchweh, sie überlegen, ob sie mich da behalten. Es ist schon alles bezahlt. Es gibt nicht viel Geld für diese Dinge, mein Schlafanzug ist mir zu kurz, eine weiße Hose mit rotem Westfalenmuster. Der Austausch läuft okay. War die Angst vor dem Heimweh schlimmer als das Heimweh selbst? Ich soll zu meiner Patentante fahren, große Aufregung. Anne riecht immer gut, sie hat ein wunderschönes Lachen. Ich bewundere meine Mutter in dieser Zeit vor allem dafür, dass sie diese wundersame Freundin hat, deren allerbeste Eigenschaft ist, dass sie im Fischer Verlag arbeitet und mir Bücherpakete schickt. Und nun darf ich sie in ihrer Wohnung in Kronenberg besuchen. Meine Großmutter bringt mich von Bielefeld nach Köln, wo Arne mich abholt. Ich bin langsam zu alt für den Scheiß, alle wissen das. Und ich weine so fürchterlich im Auto, dass Oma Gitte sagt, wir kehren um. Also weine ich leiser. Doch dann das Schlimmste. Auch in Arnes Auto kann ich nicht aufhören zu weinen. Ich weiß nicht warum, ich drehe frei. Und als wir ankommen, ist der Spuk vorbei. Ich schäme mich noch heute vor Arne. Urlaube mit meiner Mutter, meinem Stiefvater, meinem Bruder, die ersten Suizidgedanken, die ich erinnere, sie entstanden aus Heimweh, aus der Überlegung, in einer schlaflosen, schmerzverzerrten Nacht in einem Strandhaus auf Sardinien einfach ins Mittelmeer zu laufen. Ich klammerte mich an meinen iPod, auf dem nur ein Album war, das erste Album von Taylor Swift. ihre Babystimme in meinen Babyohren. Das Heimweh kam immer. Es kam an Weihnachten in der Kirche und an Yom Kippur in der Synagoge. Es kam in Israel, in Bielefeld, es kam in Berlin, wenn ich bei Freundinnen übernachten sollte und meine Zahnbürste vergessen hatte, weil ich die Zahnbürste absichtlich nicht eingepackt hatte. Jedes Kind, das irgendwo übernachten will, kann sich die Zähne auch mit den Fingern putzen oder sogar gar nicht, wenn es wirklich in einem fremden Bett schlafen will. Es muss auch allen klar gewesen sein, dass ich Heimweh hatte und das nicht sagen wollte. Aber was will man einer 13-Jährigen bei einem Mädelsabend dann sagen? Haha, hast du etwa Heimweh oder was? Ich hätte einfach gesagt, dass meine Mundhygiene wichtiger ist als ein gemeinsames Aufwachen in einem sauerstoffarmen Raum. In späteren Jahren, in den Betten von Männern, waren es die Oropax. Vergessen, ohne kann ich nicht schlafen. Es wusste nur niemand, dass ich auch mit Oropax nicht schlafen würde. Das Heimweh selbst ist ein Zuhause. Ich wohne in ihm. Ich kenne kein Ich ohne es. Es macht sich aus dem Staub, wenn es sich wirklich verpissen muss. Es weiß das, es ist resilient. Ich schreibe diesen Text mit Covid-19 infiziert in einem Hotelzimmer zwischen Chelsea und Midtown. Und mein Heimweh reißt sich zusammen. Es wäre langweilig, würde es nun rauskommen. Wie viele andere Menschen haben gerade Heimweh? Wie vielen anderen Menschen verdirbt ein Virus gerade die Pläne und das Bankkonto? Heimweh, du Basic Bitch, du kannst wiederkommen, wenn du unnötig und dramatisch bist. Hier brauche ich dich nicht. Hier muss ich wenigstens nicht rausgehen und dich vergessen. Das schlimmste Heimweh kam in Cambridge. Mein Zimmer im Wohnheim über einem Rosengarten hatte einen Erker aus dünnem Glas. Und immer wieder dachte ich, vielleicht geht es vorbei, wenn ich mich durch das Glas werfe. Das schlimmste Heimweh kam in Cambridge, denn ich hatte mich Monate zuvor verliebt in jemanden, der ein wirkliches, ein echtes Zuhause versprach. Vielleicht verschlimmert es sich synchron zum steigenden Privileg, in dem ich mich befinde. Hier ein Schüleraustausch, da ein Haus in Chicago, da eine Elite-Universität mit Einzelunterricht. Ich würde zu meiner Verteidigung gerne sagen, dass ich keine reichen Eltern habe und es stimmt, ich habe im Studium nie nicht gearbeitet. Ich weiß, wie wenig Geld es lange gab. Ich weiß, dass meine Eltern ihr letztes Hemd für mich verkauft hätten und worauf sie für mich verzichten mussten, außerdem hochgebildet sind, meinen Habitus, der sich ein Heimweh erlauben konnte, also in die Wiege gelegt haben. Ich konnte immer darauf vertrauen, niemals wegen Geld in einer schrecklichen Lebenslage zu landen. Die lang angesparten Reisen nach Amerika konnten lang angespart werden, weil zumindest etwas gespart werden konnte. Und natürlich kann ich diese Art von verwöhntem Heimweh nur haben, weil die Sicherheit meines Zuhauses nie in Frage stehen musste. Weil ich nie gehen musste, wenn ich wirklich nicht wollte. Weil ich jede Pyjama-Party und jeden One-Night-Stand einfach abbrechen konnte, um in die eigenen Laken gebettet einzuschlafen. Vielleicht ist das, warum ich es mir immer wieder erlaube, wehleidig zu sein und ängstlich, heimwehend. Weil ich das Gefühl habe, alles bestmöglich nutzen zu müssen. Eine Art Leistungsdruck, aber die Leistung ist das Ausnutzen der Zeit, die zu Hause ohne schlechtes Gewissen vertrödelt, verschlafen, verlebt werden könnte. Aber wenn ich wollte, könnte ich ja einfach zu Hause bleiben. Irgendetwas in mir scheint süchtig zu sein nach der Angst, nach der Sehnsucht, nach dem Druck, es auch richtig zu nutzen. Sonst würde ich ja zu Hause nicht versuchen, Karriere im Literaturbetrieb zu machen, sondern weiter in der Univerwaltung arbeiten. Am Ende dieses Textes stehe ich wieder vor der Frage, wohin das Heimweh will, wo ich eigentlich zu Hause bin. In der Angst, etwas nicht zu nutzen oder in der Sicherheit, dass es nichts zu nutzen gibt? Macht Heimweh süchtig? Kann man es trinken, rauchen, spritzen? Eine paradoxe Conclusio, dass das Heimweh wegen dem nie kleiner werdenden Schmerz meiner gespaltenen jüdischen Identität und dem versessenen Versuch, ihn in Worte zu fassen, mittlerweile mein Zuhause ist. Vielleicht kann es keine Heimat geben für jemanden wie mich. Vielleicht ist das in Ordnung.
Das war die Geschichte Heimweh von Dana Vohwinkel, exklusiv geschrieben für den Büchermarkt und nachzulesen auf deutschlandfunk.de, wo wir den kompletten Text online gestellt haben. Das Bachmann-Wettlesen wird in diesem Jahr wieder stattfinden, ab Donnerstag kommender Woche. Wir werden berichten, aber zuvor geht es hier im Programm weiter mit den KollegInnen von Forschung aktuell und am Mikrofon des Büchermarktes verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.